Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute mit der Frage, war der deutsche Ausstieg aus der Kernenergienutzung richtig oder falsch? Ein sehr politisches Thema, sehr emotional debattiertes Thema. Ob es jetzt richtig war, die letzten Kernkraftwerke in Deutschland abzuschalten oder hätten wir sie nicht weiter betreiben sollen, können, müssen. Das will ich jetzt in dieser Folge mal so ein bisschen beleuchten. Einmal aus der Historie, wo kommen wir in Deutschland her bei der Nutzung der Kernenergie und gibt es Vergleiche mit anderen Ländern, um diese Frage mal im Ansatz zu beantworten, ohne natürlich ein abschließendes Urteil geben zu können, denn da spielen zu viele Faktoren eine Rolle. Ich denke, der Einstieg sollte erfolgen, indem wir mal in die Vergangenheit schauen. Also wie hat sich die Kernenergienutzung entwickelt in Deutschland? Denn wir haben zwar einen sehr schnellen Aufbau der Kernkraftwerke gehabt, angefangen in den 1970er Jahren, also als dann die kommerzielle Nutzung Fahrt aufgenommen hat, mit den ersten kleineren und dann immer größer werdenden Kraftwerken. Also das ging dann los Ende der 1960er Jahre schon mit Kraftwerken, also Gundremmingen und Lingen. Das waren zwei Kraftwerke, die also wirklich große Kraftwerke waren. Vorher gab es noch ein paar kleinere Reaktoren. Aber noch einen Schritt müssen wir tatsächlich vorher starten, um die Kernenergie zu verstehen. Denn tatsächlich, die Entdeckung der Kernspaltung erfolgte durch Otto Hahn und Fritz Strassmann 1938 zusammen mit Lise Meitner, die in dem Zuge häufig vergessen wird, weil sie als Jüdin dann während des nationalsozialistischen Regimes dann fliehen musste. Aber sie hat einen Beitrag geleistet. Wobei Deutschland dann während der Zeit des Zweiten Weltkriegs und danach keine kernenergetische Nutzung hatte. Das ging dann erst weiter 1955, dass die Bundesrepublik die Forschung und Nutzung der Kernenergie zu friedlichen Zwecken durfte. Und im Sommer 55 ging es dann auch los mit den ersten Überlegungen zur Kernenergienutzung. Man hat dann auch noch das Bundesministerium für Atomfragen gegründet, war dann später das Bundesministerium für Atomkernenergie. Parallel müssen wir mal gucken, wie war es dann in der Deutschen Demokratischen Republik. Auch da gab es dann 1955 die ersten Vorbereitungen einer kerntechnischen Energienutzung. Denn was man gesehen hat, also in Großbritannien, USA, da ging das ein bisschen früher los, auch die Sowjetunion natürlich, hat die Energie genutzt, die Kernenergie, also die Spaltung von schweren Atomkernen, die Energie, die frei wird, da mitmachen war wasserheiß mit verschiedenen Verfahren, also Siedewasser- oder Druckwasserreaktoren. Das sind so die typischen Reaktortypen, die dann über Heißdampf wie ein klassisches Dampfkraftwerk dann Turbinen antreiben. Die Turbinen treiben Generatoren an, das heißt versetzen die Generatoren in Rotation und dadurch erzeugen wir elektrische Energie. Also ein Dampfkraftwerk ganz klassischer Bauart. Und in den 60er Jahren, man kennt das vielleicht noch aus den so wilden Hollywood-Filmen, also da war die Atomenergie die Hoffnung der Zukunft, dass man quasi unendlich viel Energie nutzen konnte. Und auch Deutschland ist dort natürlich eingestiegen. Wir haben 1961 ein Versuchskernkraftwerk Kahl am Main, war so die erste Anlage, die den elektrischen Strom ins Netz einspeiste. Naja, und dann ging es halt los in den 60er und 70er Jahren mit dem Bau der ersten Kraftwerke. Also Mitte der 60er Jahre hat man so die ersten Kraftwerke, die dann in die Bauphase gingen. Bauzeit kommen wir nachher noch zu. Das waren damals so 4, 5, längste Zeit waren dann 8 Jahre für ein entsprechendes Kernkraftwerk, die dann ins Netz ging, die noch eine überschaubare Größe, aber das erste große Kraftwerk, was dann genutzt oder gebaut war Stade, ein Druckwasserreaktor, der 67 zum Beispiel in die Bauphase ging. Also davor liegt natürlich immer noch die lange Planungsphase. Und es hat dann bis zum 19. Mai 1972 gedauert, bis dieses Kraftwerk dann in den regulären Netzbetrieb gegangen ist. Das Kraftwerk hatte 670 Megawatt Leistung. Also schon ein großes Kraftwerk, was wir haben. Das lief dann vielleicht noch ergänzend bis 2003. Also das heißt, wir haben eine ganze Reihe an Kraftwerken. Dann ging die große Bauphase los, tatsächlich dann in den 1970er Jahren. Also allein 1970, also vom 1. Januar 70 bis zum 7. Juli 77, sind weitere 22 Reaktoren. Also es ist kein Kernkraftwerk, ein Kraftwerk besteht aus mehreren Reaktorblöcken. Haben wir also verschiedenste Kraftwerksblöcke begonnen. Nicht alle sind am Ende fertig gebaut worden, kommen wir gleich noch zu. Aber 22 Reaktoren, das war so die Boomphase in Deutschland, um Kernreaktoren ansonsten dazu gehören, aber auch also westdeutsche und ostdeutsche Kernkraftwerke. Greifswald zum Beispiel war ein ganz großes Kraftwerk der Deutschen Demokratischen Republik, wo es dann entstanden. Das zählen wir natürlich dann zu der Gesamtbundesrepublik mittlerweile dazu. Also da war so die Aufbruchstimmung, eine breite Zustimmung in der Bevölkerung, die dafür war, vor allen Dingen dann im Oktober 73 der Yom Kippur-Krieg und dem daraus resultierenden Ende des billigen Öls, denn Öl war damals der Energieträger, der den stärksten Anstieg hatte. Also Erdöl haben wir schon seit Ende des Ersten Weltkrieges intensiv in Deutschland genutzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam das Erdgas noch dazu. Aber der Yom Kippur-Krieg hat dann zum ersten Mal gezeigt, dass wir in der Bundesrepublik einen starken Bedarf oder starke Abhängigkeit haben vom Erdöl, was natürlich aus dem Nahen Osten vor allen Dingen kam. Oder Nahen Osten, also Iran, Irak und so weiter. Und der Weg, der politische Weg war dann zu sagen, okay, wir müssen uns aus dieser Abhängigkeit lösen, das können wir machen. Einmal natürlich Kohle, also auf die heimische Stein- und Braunkohle setzen, das ist damals auch passiert. Oder alternativ auf die Kernenergie. Das heißt also, diese Diskussion, die wir heute führen oder die heute immer noch geführt werden zwischen Sonne, Wind, boah, alles schwierig, alles teuer, alles nicht so einfach, Energiewende, und parallel, ja, hätten wir nicht mehr Kernkraft, so wollen wir jetzt halt diskutieren. So eine ähnliche Diskussion auf etwas anderer Ebene, aber vom Grundsatz her ähnlich, ist damals geführt worden. Ist jetzt die Kernkraft oder die Kohle oder beides, wie können wir da einen Weg finden? Weil damals natürlich auch die heimische Steinkohle das Rückgrat der deutschen Wirtschaft war. Mittlerweile haben wir ja keine Steinkohleförderung mehr in Deutschland, sondern importieren die Kohle aus dem Ausland. Also von daher, das lief dann bis Mitte der 70er Jahre. Dann kam es aber schon, also Mitte der 70er kam es dann so zu ersten, zu einem ersten Stimmungsumschwung. Also 71 waren 77% aller Bundesdeutschen fanden, Kernkraft ist die beste Energiequelle. Also er war völlig indiskutabel, es war modern, es war die Zukunft, es war moderne Technik. Sie ist sauber im Vergleich zu den Kohlekraftwerken. Das Sicherheitsthema hat man im Griff gehabt. Und dann, so Mitte der 1970er Jahre, tauchten dann plötzlich Fragen auf zum Thema Lebensqualität, der Umweltschutz. Und dann ab 75 erstarkte dann in Deutschland der Widerstand gegen die Kernkraft. Also 75, 76 gab es diesen Meinungsumschwung. Da gab es also Umfragen, das war im Mai 75, hatten wir noch 40% Befürworter und 28% Gegner. Anderthalb Jahre später hatte sich es gedreht. Da hatten wir 35% Befürworter, also 5 Prozentpunkte gesunken. Und von 28 sind wir auf 47% Gegner hochgegangen. Also es zeigte, das Gleichgewicht kippte hin zu einer sehr skeptischen Haltung zur Kernenergie. Da waren in der Zeit halt noch viele Kraftwerke im Bau, die dann Ende der 70er, Anfang der 1980er Jahre dann allerdings ans Netz gegangen sind. Es war damals, also Bundeskanzler Helmut Schmidt Auch der damalige Forschungsminister Hans Matthofer haben weiterhin klar zum Ausdruck gebracht, dass es eine Notwendigkeit gibt, Deutschland mit Kernenergie zu Strom mit aus Kernenergie zu gewinnen, um einfach den Energiebedarf in Deutschland sicherstellen zu können oder die Energieversorgung sicherstellen zu können. Das war eine klare politische Meinung, also anders als wir sie dann in den 2000er und 2010er Jahren erlebt haben in Deutschland. Es gab dann auch erste große Massenproteste. Es gab die deutsche Reaktorrisikostudie, die sagte, ja, eigentlich sind unsere Kernkraftwerke im Vergleich zu anderen Technologien haben geringe Betriebsrisiken. Und was dann noch dazu kam, Ende 1979 der Ölpreisschock, also wieder weltpolitisch, geopolitisch eine Auswirkung, die gezeigt hat, wie massiv abhängig Deutschland ist, Europa natürlich auch, von den Importen fossiler Energieträger. Kennen wir aus der Zeit jetzt mit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine 2022, als wir dann plötzlich Probleme hatten mit der Erdgasversorgung. Ähnliche Situation, macht andere natürlich etwas andere Situation, aber an sich grundsätzlich ein gleiches Problem. Wir waren abhängig von Importen eines fossilen Energieträgers, den wir brauchten, damit die deutsche Wirtschaft laufen konnte. Naja, und dann auch da damals die Diskussion, aber tatsächlich auch schon der Kampf zwischen der Kohle und der Kernenergie. Was ist denn jetzt der Energieträger der Zukunft? Wir haben tatsächlich Ende der 1970er Jahre nochmal so ein kleines Aufleben der Kohle Stromerzeugung gehabt. Sagt er, ja, das ist doch die Zukunft, wir haben doch eigene Kohle, lass uns das doch nutzen, damit sind wir unabhängig, obwohl die deutsche Steinkohle halt schon deutlich teurer war als die Weltmarktkohle, die man importieren und kaufen konnte aus verschiedenen Ländern, also auch aus Übersee. Das hat in der Diskussion natürlich dazu geführt, auf welches Pferd wollen wir jetzt setzen. Aber der Widerstand wurde größer. Dann haben wir noch im März 1979 den Störfall in Harrisburg in den USA. Also ein Fast-Kernschmelz, also nicht so dramatisch wie 1986 in Tschernobyl oder dann später in Fukushima, sondern eine quasi eine Stufe davor. Und das hat dann dazu geführt, also dieser Unfall, dass man erste Zweifel hatte in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, also Schweden zum Beispiel, die ja nochmal sehr stark auf Kernkraft setzen, zu sagen, ist das wirklich die Technologie, wie sicher ist sie wirklich? Denn wenn es zu einem schweren Unfall kommt, dann haben wir halt ein ernsthaftes Problem. Also von daher, da gab es dann schon Schwierigkeiten. Ansonsten, wie gesagt, also die bundesdeutsche Bevölkerung war immer so ein bisschen zwiegespalten. Wenn das dann Ende der 1970er Jahre schon bei Befragungen die Aussage getroffen wurde, und das waren damals dann 70% der befragten Bundesbürger, hielten den Betrieb von Kernkraftwerken für problematisch, wohl aber eigentlich nur ein Drittel der Bundesrepublik Deutschland oder der Bevölkerung wollte auf die Atomenergie oder Kernenergie als Energiequelle verzichten. Das war quasi so eine Art notwendiges Übel. Müssen wir machen. Ist halt gut. Also damals war wirklich auch viel Wissen in der Bevölkerung, viel Information, die dort gegeben worden ist. Ja, und dann entwickelte sich in den 1980er Jahren, weil einfach auch so ein Stimmungsumschwung gab, entwickelte sich dann mehr und mehr die Skepsis heraus oder wurde stärker. Man hat sich dann quasi so ein bisschen darauf geeinigt, also Steinkohle, Braunkohle gemeinsam mit der Kernenergie gegen das Erdöl. Das war so die Idee. Erdöl brauchte man weiter natürlich als flüssigen fossilen Treibstoff für den Verkehrssektor, für verschiedenste Prozesse natürlich, also Herstellung von Kunststoffen etc. Aber dennoch war klar, bei der Stromerzeugung sollte Kohle und die Kernenergie eine große Rolle spielen. Das war so der Fokus. Man hat ja noch die Ideen, wo kann die Reise hingehen, ne? Also was ist so möglich an Anteilen am Energiebedarf. Und wir haben tatsächlich, wenn man sich die Stromerzeugung dann in Deutschland anguckt, also wie viel Leistung war installiert, das war dann in den Ende der 1980er, in den 1990er Jahren, also dann auch mit der Wiedervereinigung hatten wir in Deutschland mit den errichteten Kernkraftwerken rund 21 bis 22 Gigawatt an installierter Leistung dieser Kernkraftwerke, die natürlich auch eine entsprechend hohe Vollerstundenzahl hatten. Stromerzeugung oder den absoluten Peak bei der Stromerzeugung, den hatten wir in den Ende der 1990er Jahre und Anfang der 2000er Jahre. Also das war so der Boom mit 162 Terawattstunden im Jahr 2001. Also das, da war, hatte die Kernkraft einen großen Anteil. Da war noch nichts oder kaum was bei den Erneuerbaren. Das war so der Anfang des EEGs in Deutschland. Erste Photovoltaikanlagen, die ersten Windräder entstehen, die einen minimalen Einfluss gehabt. Das darf man nicht vergessen. Tatsächlich, auch das ist vielleicht noch bemerkenswert, also bei aller Diskussion, also wir haben es geschafft, von 1970 bis 1985 die jährliche Stromerzeugung von nichts auf, 85 dann zum ersten Mal, auf über 100 Terawattstunden im Jahr zu erhöhen. Das ist eine wirklich herausragende Leistung, dass man sehr schnell auf diese Energiequelle gesetzt hat. Wind und Photovoltaik sind mittlerweile schneller gewesen, was diese Erzeugungsmengen angeht oder die Dauer. In Deutschland haben wir so rund 15 Jahre gebraucht. Weiterer Vorteil natürlich, diese Kernkraftwerke haben hohe Vollerstunden, also die laufen halt übers Jahr verteilt durch, liegt auch technisch bedingt, sie müssen halt so viele Vollerstunden haben, aber in der Hochzeit, so Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre, waren wir bei Vollerstunden von 7.500. Also wir haben 8.760 Stunden im Jahr und 7.500 Stunden im Jahr liefen unsere Kernkraftwerke. Also das war wirklich das Rückgrat oder ein Rückgrat der Energieerzeugung, um Deutschland sicher zu versorgen. Dann kam halt mit Tschernobyl 86 dann die erste große Kernschmelze, die ja dann auch Folgen oder Auswirkungen hatte hier in der Bundesrepublik. Wir hatten halt Ostwinde, deswegen ist dann die radioaktive Strahlung bis in die östlichen Teile Deutschlands gekommen, also DDR und dann natürlich auch Bayerischer Wald zum Beispiel, wo man solche Bereiche dann hatte, die dann betroffen waren. Und dann natürlich später noch Fukushima, die dann, was dann dazu geführt hat, dass wir natürlich viele Kernkraftwerke dann in dem Jahr, das war ja dann 2011, sehr schnell abgeschaltet haben, einfach auf politischen Druck hin. Also von daher, 60er, 70er Jahre, klar dafür. Dann immer die Frage, Ende der 70er, in den 80er Jahren, also kam die Kritik auf. Es wurde deutlich heißer diskutiert, will ich mal fast sagen, um dann am Ende festzustellen, dass Deutschland aussteigen sollte. Das war dann halt in den 2010er Jahren, bedingt durch Fukushima. Und dann nach und nach, obwohl es dann immer so ein Hin und Her gab, unabhängig von der politischen Färbung der Regierungsparteien. Aber es war klar, dass die Kernenergienutzung in Deutschland einfach keine breite Unterstützung in der Bevölkerung hat. Die Unterstützung hat einfach nach und nach abgenommen. Was man auch sagen muss, jetzt bei allen Erfolgsmeldungen, es ist auch relativ viel schiefgegangen. Jetzt nicht, was die kerntechnischen Probleme angeht, also dass es dazu wirklich ernsthaften Störungen kommt, ist klar, es gab immer wieder Störungen, die waren aber jetzt nicht so ernsthaft. Aber es gab einige Kraftwerke, die gebaut worden sind, die ein ziemliches Investitionsgrab waren. Also ich will mal ein paar Beispiele nennen. Also ein Kraftwerk, was ans Netz gegangen ist, das Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich bei Koblenz, das ist tatsächlich ganz regulär ans Netz gegangen. Lief aber tatsächlich nur ein gutes Jahr. Also Baubeginn war 75, ne, dass man also dann am Rhein das Kernkraftwerk errichtet hat. Betriebaufnahme war dann 86, das dann im August 87 war dann der kommerzielle Betrieb, ne, dass man dann im März 86 dann den Netzanschluss hatte, dann fährt man das Kraftwerk hoch. 87, am 18. August 87 war dann der kommerzielle Start und am 9. September 88 wurde schon wieder abgeschaltet aus baurechtlichen Gründen. Also war halt nicht so, also es gab gar keine gültige Baugenehmigung für diesen Standort, deswegen ist das Kraftwerk dann wieder stillgelegt worden. Das heißt, wir haben das Kraftwerk, an dem wurde dann, ne, rund 12 Jahre gebaut, es lief, Betrieb, ein gutes Jahr und wurde dann abgeschaltet. Das ist natürlich investitionsseitig eine Katastrophe gewesen. Wir haben noch andere Dinger gehabt, den schnellen Brüter in Kalka oben am Niederrhein. Das ist zwar gebaut worden, aber nie in den regulären Betrieb gegangen, anders als jetzt bei Mülheim-Kärlich. Das musste halt rückgebaut werden, weil es natürlich radioaktiv belastet war. In Kalka hatten wir das nicht. Und dann gab es noch in Hamm-Üntrop in Westfalen, also im östlichen Teil des Ruhrgebiets, auch da gab es noch mal einen sehr modernen Reaktor, der errichtet worden ist, der auch lief. Also da war Baubeginn 71, 83 war dann der, war das Anlaufen. 85, November 85 war erfolgte der Netzanschluss, 87 dann der reguläre Betrieb und Ende September 88 wurde das Kraftwerk wieder abgeschaltet. Auch ein weiteres Milliardengrab, also Milliarden-D-Mark-Grab, sollte eigentlich ein ganz modernes Kraftwerk sein, was dort in Betrieb gegangen ist, aber es hatte so große technische Probleme, dieses Kraftwerk, dass es tatsächlich nie wirklich wirtschaftlich zu betreiben war, hat man einfach die Reißleine gezogen, um es dann am Ende wieder stillzulegen. Also das ist ein sogenannter Thorium-Hochtemperaturreaktor. Kann man sich tatsächlich noch im Westen von, oder bei Hamm im östlichen Teil des Ruhrgebiets, kann man da sich das Gelände noch angucken. Also das war wirklich gesagt eins der großen Investitionsfehler der Bundesregierung. Idee war halt da, dass man mit Thorium arbeitet, statt direkt mit Uran. Also von daher, das hat, also aus unterschiedlichen Gründen, warum das nicht geklappt hat, aber das waren halt Investitionen, die getätigt worden sind, die schief gegangen sind in der Bundesrepublik. Gibt dann auch in der DDR noch Greifswald zum Beispiel, die Reaktorblöcke 6 bis 8. In Stendal zwei, die errichtet worden sind, die dann auch nie ans Netz gegangen sind. In Biblis gab es Pläne, noch zwei weitere Blöcke, gibt ja Biblis A und B, war noch der Plan, Biblis C und D zu errichten. Auch da ist es nie dazu gekommen. Also das sind natürlich Investitionen, die getätigt worden sind, größer oder kleiner, die aber dann einfach von der Gesellschaft, vom Steuerzahler bezahlt werden mussten. Ja, also wir sehen wir haben eine sehr bewegte Geschichte in Deutschland, was die Kernenergienutzung angeht. Also die Frage war ja eigentlich, jetzt haben wir lange gesprochen über die Geschichte, dass die Proteste halt dann in den 80er Jahren losgingen und wir dann Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre mit den 21 Reaktorblöcken, die dann liefen, rund 30% der Stromversorgung in Deutschland hatten. Dann kam es halt aber zu einem Neubauverbot und dann 21 zu einem Moratorium, dass wir 8 ältere Blöcke sofort stillgelegt haben und dann, dass wir halt am Ende 23 ausgestiegen sind aus der Kernenergie. So, jetzt aber die Frage vor dem Hintergrund, hätten wir die Dinger nicht weiterlaufen lassen sollen? Also einmal die Reaktoren, die wir 2011 abgeschaltet haben. Und dann nochmal die danach abgeschaltet worden sind. Also das wäre doch eigentlich ein guter Weg gewesen. Wie kann man das beurteilen? Wie kann man sich da eine Meinung zu bilden? Denn was ist das Ziel? Das Ziel ist es ja, und vor der Herausforderung oder Diskussion stehen wir heute, wie stellen wir eine elektrische Energieversorgung sicher in Deutschland? Natürlich im europäischen Verbund. Wir sind zum unseren französischen Nachbarn, die sehr stark auf Uran und Kernenergie setzen, die gleichzeitig günstig ist. Jetzt kann man sagen, also der Neubau, haben wir schon diskutiert, von Kernkraftwerken ist nicht günstig. Diese Kernkraftwerke sind einfach im Wettbewerb, vor allem jetzt mit den Erneuerbaren, zu teuer. Nicht nur bei den reinen Strom- und Stromkosten, sondern selbst wenn wir bei den Erneuerbaren auch noch Netzausbau und Speicher hinzufügen, funktioniert das Zusammenspiel mit der Kernkraft nicht wirklich gut, was aber daran liegt, dass Kernkraftwerke einfach für den Betrieb viel zu träge sind. Jetzt kann man noch die Frage stellen, aber wir hätten sie einfach weiterlaufen lassen können und stattdessen die Kohlekraftwerke abschalten können. Warum? Auch das ist immer so das Argument, was dann kommt, und das hat seine Berechtigung. Was wollen wir eigentlich? Wollen wir Klimaschutz ehrlich betreiben? Ja oder nein? Und da ist natürlich dann der Wettbewerb Kohle gegen Kernkraft, gewinnt immer die Kernkraft. Denn die bilanzielle CO2-Emission eines Kernkraftwerks, die liegt vielleicht bei 50 Gramm, manche sagen dann 100 Gramm pro Kilowattstunde, also pro produzierter Stromeinheit. Das ist ein Faktor 10 bis 20 geringer als bei einem regulären Stein- oder Braunkohlekraftwerk. Das bedeutet, wäre es eigentlich nicht smarter gewesen, zu sagen, wir machen Faust in der Tasche, lassen die Kernkraftwerke weiterlaufen in Deutschland und schalten viel schneller die Kohlekraftwerke ab, um bei der elektrischen Energieerzeugung schneller unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Ein Beispiel dafür ist Großbritannien. Die haben es nämlich genau so gemacht. Wenn man mal die Daten vergleicht zwischen Deutschland und Großbritannien, dann, also bei der Stromerzeugung und auch bei den CO2-Emissionen, ist Deutschland so ungefähr, hat ungefähr so die doppelte Menge gehabt. 1990 hat Großbritannien also rund 600 Millionen Tonnen CO2 emittiert. Deutschland war 1990 bei 1 Milliarde Tonnen. Das haben wir an beide Länder, wenn man jetzt die gesamte Energieversorgung sich anguckt, beide Länder ungefähr, wir haben es nicht ganz halbiert, wir sind 40% runter. Großbritannien hat es tatsächlich halbiert. Und ein Grund hierfür ist, dass Großbritannien aus der Kohleverstromung ausgestiegen ist. Also Großbritannien ist ja nun mal das Mutterland der industriellen Revolution, ist sehr schnell groß geworden durch die heimische Kohlenutzung, ist aber auch viel früher ausgestiegen, hat auch nie das Niveau erreicht, was wir in Deutschland hatten, was die Kohleproduktion oder Kohleförderung oder auch die Nutzung von Kohle angeht. Aber Großbritannien hat es dann geschafft, und das ging dann, ja, im Prinzip 2012, 2013 ging das los, dass man statt auf Kohleverstromung auf die Kernenergie gesetzt hat. Also jetzt nicht neu gebaut, auch da, die Briten bauen ja immer noch Hinkley Point C, also ein neues Kernkraftwerk. Wahnsinnige Verzögerungen, Verteuerungen, bla bla, also eine andere Diskussion. Aber Großbritannien hat gesagt, wir lassen unsere Kernkraftwerke weiterlaufen und steigen aus der Kohle aus. Was natürlich dazu führt, dass damit dann die CO2-Emissionen beim Strommix deutlich besser sind als in Deutschland. Da gibt es ja auch immer verschiedene Karten, die dann vor allem die Befürworter der Kernenergie gerne zeigen. Immer vielleicht Frankreich und Schweden als die beiden Musterländer. Norwegen gerne auch nochmal, aber vor allem Schweden, die natürlich auf Kernkraft und Wasserkraft setzen. Und Deutschland halt mit den Kohle- und auch den Gaskraftwerken einen relativ schlechten CO2-Fußabdruck pro Kilowattstunde Strom. Das heißt also, vor dem Hintergrund, wenn wir sagen, also was ist unser übergeordnetes Ziel, was wollen wir eigentlich? Wir wollen Klimaschutz. Müssen wir dann nicht alles dafür tun, dass wir Treibhausgasemissionen vermeiden? Und hätten wir dann nicht sagen müssen, wir steigen aus der Kohle aus, statt aus der Kernenergie? Das ist ein valider Punkt. Denn die Technologie haben wir im Griff, die Kraftwerke, klar, das Risiko ist immer da und natürlich weiterhin, und das schwebt wie so ein Damoklesschwert immer über der Kernenergie, was machen wir mit dem Atommüll? Das ist weiterhin eine ungeklärte Frage. Wir sehen, dass im Bundeshaushalt das Bundesumweltministerium, was auch für die nukleare Sicherheit verantwortlich ist, Die haben ein Jahresbudget, also haben wir schon diskutiert. Der Haushalt der Bundesrepublik Deutschland sind so 450 Milliarden Euro. Das Bundesumweltministerium hat so ein Budget von rund 2 Milliarden Euro. Also ein kleiner Topf. Das meiste geht in Verteidigung, in Rente und so weiter, Sozialleistungen. 2 Milliarden Euro gehen in das Bundesumweltamt. Davon gehen 1,1 Milliarden Euro in die nukleare Sicherheit, obwohl wir gar keine Kernkraftwerke mehr haben. Das ist also die Hälfte des Budgets, 1 Milliarde Euro. Und das wird mehr. Und denn wir haben ja immer noch diese Lagerungsfragestellungen, die immer noch ungeklärt sind, die weltweit ungeklärt sind. Das heißt, wir bezahlen das. Und das muss man ja eigentlich mit reinrechnen. Denn das fehlt grundsätzlich, haben wir ja diskutiert mit Christian Kamlott, das fehlt immer in der Betrachtung, um eine Vollkostenrechnung zu machen. Da kann man sagen, ja gut, aber das Problem kriegen wir irgendwie gelöst. Lass uns das mal für 50 oder 100 Jahre verbuddeln und dann gucken wir mal weiter. Eine ähnliche Diskussion, wie wir letztens hatten mit der Verpressung von Kohlendioxid beim Carbon Capture and Storage. Der Tag die Sorge. Wir gucken mal, was passiert, wenn wir 50 Jahre weiter sind. So lange verstecken wir das mal. Problem der nachfolgenden Generation. Ist jetzt auch nicht besonders fair, aber die Entscheidung kann man ja treffen. Dafür kann man sagen, wir tun aber alles für den Klimaschutz. Denn wir steigen aus der Kohle. Und auch da muss man nicht sagen, andere Länder, vor allem jetzt China als das Beispielland für eine wahnsinnige industrielle und wirtschaftliche Entwicklung, die haben auf Kohle gesetzt, weil es schneller geht und weil es günstiger ist. Die haben halt auch ein paar Kernkraftwerke, die bauen auch noch Reaktoren. Das ist ein Bruchteil dessen, was da in der Entwicklung ist. Ganz im Gegenteil, China setzt komplett auf Photovoltaik und Wind und auf die Elektrifizierung, weil man damit natürlich komplett unabhängig ist von Importen. Denn das Uran, die Uranerze müssen natürlich auch aus dem Ausland importiert werden. Also Deutschland hat keine eigenen Uranquellen mehr, obwohl es ja früher in der DDR mal eigene Uranquellen gab, aber die werden mittlerweile nicht mehr genutzt. Aber, ne, zurück zu dem Punkt, Hand aufs Herz, wenn man den Klimaschutz wirklich konsequent vorantreiben hätte wollen, und das ist also die Kritik, die man dann vor allen Dingen auch aus der Entstehungsgeschichte von der Partei Bündnis 90 Die Grünen hat, wo man sagt, ja, ihr wart gegen die Kernkraft. Das ist also einer der Anfänge neben der ganzen Umweltschutzbewegung, Waldsterben etc. Aber auch das war ein entscheidender Aspekt in der politischen Agenda. Da hätte man sagen müssen, Leute, wenn ihr es ganz ehrlich meint, wäre da nicht Entscheidung zwischen Pest und Cholera, Kohle oder Kernkraft, hätte man nicht dann konsequenterweise sagen müssen, der Klimawandel ist die größere der Gefahren, weil sie langfristig wirkt, müsste man nicht aus der Kohle aussteigen. Das haben wir nicht getan. Und der Zug ist jetzt auch abgefahren. Also die Diskussion, die jetzt immer noch geführt wird, nach dem Modell, dann fahren wir die Dinger wieder hoch und machen und tun. Nee, also das geht auch alles nicht. Also das ist immer das, was auch Christian Kamlott immer sagt. Wir brauchen mal politisch klare Entscheidungen, die nicht sofort wieder über den Haufen geworfen werden. Die Entscheidung ist gefallen. Da gibt es auch einen breiten Konsens in der Bevölkerung. Nein, wir wollen keine Kernkraft. Und diese Entscheidung ist jetzt getroffen, was dazu führt, dass wir jetzt gucken müssen, wie werden wir auch die Kohle los. Wobei auch da sehen wir ja, dass die Kohleverstromung zurückgeht in Deutschland. Braunkohle, Steinkohle, also die spielen eine immer geringere Rolle. Der Ausbau der Energiewende kommt voran. So, was heißt das jetzt zusammengefasst für die Ausgangsfrage, war der Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland falsch? Ja, vor dem Hintergrund dieser Informationen, der historischen Entwicklung, kann jetzt jede sich mal überlegen, wie man diese Frage jetzt beantworten kann und möchte. Ich werde in die Shownotes nochmal so ein paar Artikel auch aus dem Archiv von dem Magazin Der Spiegel nochmal ergänzen. Da kann man noch ein paar Sachen nachlesen. Es ist ganz spannend zu sehen, wie so die Diskussion sich in den 1970er und auch 80er Jahren dann entwickelt hat. Also wer da reingucken mag, kann da gerne mal die alten Artikel lesen, sind auch nicht hinter einer Paywall, also das müsste eigentlich gehen. Ich verlinke nochmal so zwei Bücher, die es auch online in einem Internetarchiv gibt zum Thema Kernenergienutzung im Allgemeinen und Besonderen, also vor allem die Sichtweise dann der 1970er Jahre, um also diese Entwicklung mal zu betrachten. Aber vor dem Hintergrund kann sich jetzt ja jeder und jede mal fragen, ob die Entscheidung richtig oder falsch war. Ich will meine Meinung gar nicht äußern. An dieser Stelle, ich habe schon oft genug gesagt, was ich davon halte. Aber klar ist, es, die Frage ist nicht einfach mit Ja und Nein zu beantworten, sondern wie so häufig mit einem kommt drauf an. Und das ist natürlich immer so ein bisschen unbefriedigend, aber damit müssen wir leben. Wir haben aber eine Entscheidung getroffen. Das heißt, eigentlich ist die Diskussion müßig. Rückblickend kann man sagen, ja, im Zuge des Klimawandels hätten wir vielleicht die Kisten weiter betreiben können. Haben wir nicht. Und damit ist die Frage eigentlich beantwortet. Es ist egal. Vielleicht kann man diese Antwort geben, auch wenn die auch nicht wirklich befriedigend ist. Nächste Woche ist ja wieder der 5. Donnerstag im Monat. Da gibt es ja immer eine Sonderfolge und ich habe mir meinen Kollegen Stefan Naumann eingeladen, der schon ein paar Mal hier zu Gast war im Podcast. Und ich möchte mit ihm zum Thema künstliche Intelligenz mal diskutieren, wie weit ist eigentlich die KI schon an der menschlichen Intelligenz dran? Schaffen wir das überhaupt? Stehen wir kurz vorm Durchbruch vielleicht? Wir werden diskutieren, was menschliche Intelligenz überhaupt ausmacht. Kann man das definieren? Vielleicht mathematisch fassen? Das wollen wir nächste Woche mal genauer besprechen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.